Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Jerome Braun. Ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts ganz herzlich begrüßen. Ja, bei unserem Podcast schauen wir in ganz viele Schubladen und versuchen auch, die ein oder andere Schublade so zu öffnen, dass vielleicht auch Mythen aufgelöst werden. Mal gespannt, wie es heute im Gespräch läuft. Ich freue mich nämlich ganz besonders, Herrn Professor Dr. Dr. Klaus-Michael Bayer bei mir begrüßen zu dürfen, den Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité. Hallo, Herr Bayer. Schön, dass Sie da sind. Ja, Herr Bayer hat 1986 promoviert in der Medizin und 2 Jahre später auch in Philosophie. Er ist 1994 habilitiert worden am Universitätsklinikum in Kiel. Und dann 1995 dem Ruf der Charité der Universitätsmedizin Berlin gefolgt und seitdem bis heute ist er eben Direktor des Instituts und 2017 nachträglich nochmal alles Gute auch Träger des Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geworden. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, bin ein bisschen nervös. Wir kennen uns zwar schon seit 2005, weil wir ja gemeinsam in dem Projekt Kein Täter werden einen ganz anderen Weg auch einschlagen, wie man ihn vielleicht jetzt auch für eine Kinderschutzorganisation meinen würde. Aber trotzdem will ich heute mit Ihnen mal so ein paar Themen einfach besprechen, die ganz andere Blickwinkel einnehmen. Ja, wie zu Anfangs gesagt, ist es ja tatsächlich so, dass wir uns ganz viel mit Mythen auch beschäftigen in unserem Themenfeld. Wenn ich Sie jetzt frage, was wäre so ein Mythos, den Sie ganz gerne mal auflösen würden, der vielleicht immer noch aktuell, sag ich mal, in dieser Thematik präsent ist. Was wäre das?
Also ein wichtiger Punkt, der uns übrigens auch zusammengeführt hat, Herr Braun, ich erinnere mich sehr gut an diese Anfangsphase, trifft ja genau in den Kern unseres Präventionsprojektes, weil wir aus sexualwissenschaftlicher Sicht ja dafür geworben haben, dass man streng unterscheiden sollte zwischen der Fantasieebene eines Menschen, also den Fantasieinhalten, die dort vorkommen und die, wenn eine sexuelle Präferenzbesonderheit vorliegt, so nennen wir das, etwa eben eine Pädophilie, also wenn kindliche Körper als erregungssteigernd in den Vorstellungen vorkommen, dann heißt das nicht, dass die Betreffenden nach diesen Vorstellungen und Fantasien auch handeln, das heißt zu Tätern werden. Wir haben uns sehr bemüht und sind auch insbesondere von Hänsel und Gretel unterstützt worden, in der Öffentlichkeit dazu zu werben, diese Unterscheidung vorzunehmen. Das heißt nämlich konkret, dass jemand, der eine pädophile Sexualpräferenz hat, für die er nichts kann, weil die sich in der Jugend bei Menschen entwickelt, so wie die sexuelle Präferenz grundsätzlich sich bei Menschen in der Jugend entwickelt, dass die nicht dazu führt, dass er Täter wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter Mythos ist die Veränderbarkeit der sexuellen Orientierung oder der sexuellen Ausrichtung. Wir müssen auch da dafür werben, dass es eine große Vielfalt menschlicher Sexualität gibt und die Ausrichtung, die sich in der Jugend manifestiert bei den Menschen, dann eine hohe Stabilität aufweist. Denn es ist sonst so, dass die Majorität an die Minorität herantritt und sagt, wenn ihr euch mal ein bisschen an Riemen reißt, dann müsstet ihr eigentlich in der Lage sein, zu werden, wie wir sind. Also man muss nicht unbedingt eine pädophile Ausrichtung haben. Das ist durch Willenskraft zu beeinflussen. Und das stimmt eben nicht. Und das sind zwei wichtige Punkte gewesen, die auch heute noch bei vielen Menschen nicht in der Differenziertheit aufgenommen und präsent sind, sodass wir uns weiterhin bemühen, in der Öffentlichkeitsarbeit diese Themen so zu vertreten.
Ja, ich erinnere mich gut, dass wir, als wir 2005, 2006 mit dem Projekt ja auch das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen sind mit unserem TV-Spot, der eben nicht dafür gedacht war, eben Spenden oder Ähnliches einzuwerben, sondern dafür gedacht war, Menschen mit einer pädophilen Neigung anzusprechen, sich zu melden. Und der Slogan, der Spot wird ja immer noch eingesetzt, war damals: Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist. Gilt das heute immer noch? Würden Sie den Spruch oder den Satz immer noch so formulieren? Oder was hat dieser Spruch auch damals vielleicht was ist da passiert? Wie haben die Menschen darauf reagiert? Auch die Medien vielleicht?
Also zunächst war ja die Zusammenarbeit mit der Medienagentur Scholz & Friends waren das damals außerordentlich beeindruckend, weil klar wurde, dass hier Verdichtungen vorgenommen werden können, also komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte doch auf solche Kurzformen gebracht werden können. Und das ist immer problematisch, weil sie ja dann mit einem solchen Slogan einerseits die Wahrheit zumindest einigermaßen abbilden möchten und zum anderen auch Aufmerksamkeit generieren. Das ist also ein Spagat, der da vorgenommen wird. Und ich weiß, dass vielen der Kontext von Pädophilie und Liebe gar nicht gefiel. Aber was wir eben aus sexualwissenschaftlicher Sicht versucht haben zu verdeutlichen, ist, dass man entsprechend seiner sexuellen Ausrichtung auch liebevolle Empfindungen für diejenigen aufbaut, die dieser Präferenz entsprechen. Also wenn ich auf Frauen orientiert bin, dann verliebe ich mich in Frauen. Wenn ich auf Männer orientiert bin, dann verliebe ich mich in Männer. Und es ist so, wenn ich auf Kinder orientiert bin, dann verliebe ich mich in Kinder. Das ist so. Das wissen wir aus unserer klinischen Arbeit. Und jetzt war die Aufgabe, dass wir diese Menschen erreichen wollen, nämlich dahingehend, dass wir sagen, das mag so sein und das ist auch sicher so, aber es ist eure Aufgabe, dass daraus keine Taten werden. Und da erreichen wir diejenigen, die selber einsehen, dass sie diese Liebesgefühle in sich tragen, aber ihnen das zu viel ist. Und sie dafür Sorge tragen müssen, dass das eingegrenzt wird und im Kopf bleibt und eben nicht zu verhalten wird.
Das ist ja im Prinzip nach wie vor der Fokus des Projektes, würde ich mal sagen. Oder sind da weitere Facetten jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch dazugekommen? Stichwort Jugendlichenprojekt und so weiter. Oder geht es letztlich immer um diese, weil ein Jugendlicher, der vielleicht diese Präferenz hat, mit 13, 14, der weiß vielleicht noch gar nicht so richtig, was ist der Liebesbegriff überhaupt und habe ich da Erfahrungen? Der hat ja vielleicht was anderes im Kopf. Da passt der Spruch wahrscheinlich nicht ganz so.
Das ist richtig. Wir haben aber systematisch die Bemühungen ausgedehnt, nicht nur auf jüngere Altersgruppen, weil wir ja wissen, dass die Problematik im Jugendalter beginnt, und uns dann auch damit befasst, wie wir altersgerecht die Betreffenden erreichen können. Und das stimmt. Das ist nicht so umstandslos übertragbar. Und wir haben mit einem weiteren großen Schritt auch das Internet dann mit angeboten, nämlich einem internetbasierten Selbstmanagementprogramm ausgestattet. Insofern versuchen wir, möglichst niedrigschwellig die Betroffenen zu erreichen. Das Ziel ist aber immer dasselbe. Wir verurteilen nicht die Neigung, wir verurteilen das Verhalten und wollen denen, die sich helfen lassen wollen, denen wollen wir helfen, dass sie ihr Verhalten kontrollieren. Und der letzte Schritt ist gewesen, dass wir über die Fernbehandlung jetzt versuchen, noch niedrigschwelliger wirksam zu werden. Das ist seit 2018 möglich. Da ist das Fernbehandlungsverbot aufgehoben worden auf dem Deutschen Ärztetag. Und das ist aus meiner Sicht auch eine echte Zukunft, die Nutzung, die sinnvolle Nutzung also der Technologien auch für Behandlungszwecke.
Ich glaube, an der Stelle fände ich es mal ganz spannend, auch für unsere ZuhörerInnen, vielleicht so diesen Ablauf mal so grob zu skizzieren oder vielleicht wie von der Kontaktaufnahme bis zur Therapie, dass man so eine Vorstellung hat. Wie funktioniert das? Was passieren dafür für Schritte?
Also zunächst muss man ja sagen, dass der Zugang anonym möglich ist. Also die Betroffenen wenden sich über Mail oder über Telefon an uns und bekommen dann eine PIN. Das heißt, sie müssen nicht ihren wirklichen Namen nennen und sie kriegen dann einen Termin. Und den kriegen sie sehr zügig. Das heißt, wir sind darauf vorbereitet, dass die Betroffenen sehr lange mit sich gerungen haben, soll ich diesen Schritt jetzt machen? Deshalb ist es ja auch so sinnvoll, über die persönlichen Angebote im Internet oder über Fernbehandlung niedrigschwellig solche Möglichkeiten zu eröffnen. Dann kommt es zu einer diagnostischen Abklärung. Das ist in der Regel über ein Gespräch und über den Einsatz von verschiedenen Testverfahren möglich. Und wenn die Einschlusskriterien erfüllt sind, das heißt, wenn eine pädophile Neigung vorliegt und der Betreffende eigenmotiviert ist und eine Behandlung möchte und er nicht im Hellfeld ist. Wir reden ja hier über Menschen, die im Dunkelfeld Angst haben, Übergriffe zu begehen oder Missbrauchsabbildung zu nutzen oder dies bereits getan haben, aber eben nicht justizbekannt sind. Und denen würden wir dann ein Behandlungsangebot machen. Das ist entweder eine Einzeltherapie oder eine Gruppentherapie, gefolgt auch noch von Angeboten für die Einbeziehung von Angehörigen, von Partnern oder die Nutzung von Medikamenten, wenn beispielsweise kritische Phasen überbrückt werden müssen, wo das sexuelle Verlangen reduziert werden sollte. Und eine Nachsorgegruppe halten wir auch vor.
Was, damit der Hörer, die Hörerinnen auch merken, was für eine Dimension das hat, haben Sie vielleicht ein paar Zahlen auch? Wie viele Menschen haben bislang Kontakt aufgenommen? Wie viele Therapien wurden durchgeführt oder sind auch natürlich noch im Gange? Und natürlich, wir reden immer von Menschen und wie ist das Verhältnis Männer und Frauen? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Man gibt ja auch den Mythos, dass Frauen nie Täterinnen sind. Aber man weiß ja aus der Statistik, 10-20% auch jetzt in der Statistik bekannten Fälle sexualisierter Gewalt laut dem unabhängigen Beauftragten sind eben auch Frauen. Das ist ja so ein Mythos. Ist das im Dunkelfeld genauso oder stellt sich das anders dar?
Also wir können natürlich sehr gut die Zahlen benennen, die wir in Berlin erhoben haben und dann später auch im Präventionsnetzwerk kein Täter werden. Es ist also so, dass von 2005 bis 2020, das sind 15 Jahre, etwa 3.300 Menschen nach Berlin, also an Berlin sich gewandt haben und von etwa 1.500 haben wir dann eine vollständige diagnostische Datensituation mit 800 Therapieangeboten. Das sind so die Größenordnungen. Mhm. Und das hat sich in dem Präventionsnetzwerk dann verdreifacht. Also wir haben 11.000 Anfragen, über 4.000 diagnostisch erfasste Fälle und 2.000 Behandlungsangebote. Das ist schon eine nennenswerte Größenordnung. Und man muss sich gleichwohl vor Augen halten, dass nach den epidemiologischen Studien etwa 1% der männlichen Bevölkerung eine solche Neigung aufweist. Und das wäre dann in Absolutzahlen 250.000. Das heißt, hier hätten wir erst ein Zehntel dieser Gruppe erreicht. Und deshalb lassen wir auch nicht nach in unseren Bemühungen, dieses Angebot aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Zu den Frauen kann man jetzt ganz klar sagen, dass in Berlin, also ich sagte ja, über 3.000 Männer sich etwas mehr als 30 Frauen gemeldet haben. Davon sind dann am Ende 25 gekommen. Und von diesen 25 hatten 2 eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema. Also sehr, sehr selten tritt es bei Frauen auf. Was wir bei Frauen häufiger finden, und das weiß ich eben als Gutachter, im Rahmen von Strafverfahren, ist die Beteiligung an sexuellen Übergriffen, die Beihilfe, das Unterstützen der Handlung, zum Teil auch das Filmen dieser Handlungen, ohne dass ein eigenes sexuelles Interesse im Sinne einer Pädophilie bestehen muss.
Aber dann ist das quasi nicht sozusagen vergleichbar mit der reinen Täterin sozusagen, die eben im Volksmund sagt man ja, eine Mutter kann nie was ihrem Kind antun. Das ist ja auch so ein Mythos, der sich breit, glaube ich, hält. Und ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle vielleicht auch mal eine Unterscheidung noch zu treffen zwischen dem Krankheitsbild der Pädophilie, Hebephilie, das unterscheiden sie ja auch, und auf der anderen Seite natürlich der Ersatzhandlungen. Und vielleicht da mal noch auch damit aufzuräumen, weil auch in den Medien wird immer auch die Pädophilen, wird es immer so über einen Kamm geschert. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen.
Ja, da haben Sie ganz recht. Also man kann zwei Gruppen von Tätern gut unterscheiden. Die einen haben nämlich eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema und die anderen haben es nicht. Und den Daten zufolge ist letztere Gruppe sogar etwas größer. Man schätzt so 50-60% der Missbrauchshandlungen zum Nachteil von Kindern gehen zurück auf Männer, die keine pädophile Sexualpräferenz haben. Nun würde man sich fragen, was ist der Grund? Warum machen die das? Die sind also auf das erwachsene Körperschema ausgerichtet und begehen trotzdem Übergriffe auf Kinder. Die Gründe sind können sein eine Intelligenzminderung bei dem Täter. Sie können in einer Persönlichkeitsstörung bestehen. Es kommt auch vor bei Jugendlichen, die soziosexuell unerfahren sind und dann Erfahrungen mit Kindern sammeln möchten. Und es kommt vor in sehr problematischen Familienkonstellationen, wo Grenzverletzungen zum Nachteil von Kindern auch allgemein eine Rolle spielen. Also Gewaltanwendung, emotionale Vernachlässigung, die dann zusätzlich auftreten, und hier mengt sich die Missbrauchshandlung noch hinein. Also das betrifft dann Väter, Stiefväter, aber auch Stiefbrüder. Und in solchen familiären Konstellationen oder bei Persönlichkeitsproblematiken sehen wir eben auch die Täterschaft durch Frauen. Das heißt, wenn hier eine Beteiligung, eine Beihilfe oder sogar auch Handlungen vorkommen, dann ist das meist zurückzuführen auf eine dieser Gründe und eben nicht auf eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema. Aber auch da muss man sagen, Ersatzhandlungen, Sie haben das so bezeichnet, werden von Männern viel häufiger begangen als von Frauen. Also die Gesamtzahl derjenigen, die Kinder sexuell missbrauchen, ist einfach bei den Männern wesentlich höher.
Das ist tatsächlich so, aber ich finde wichtig, auch den Frauenaspekt zumindest einfach immer im Blick zu haben, weil man dann schnell sagt, ja, das kann ja, ich präge seit einigen Jahren immer den Satz, den es eigentlich nie wieder geben darf, so etwas gibt es bei uns nicht. Das ist ja, den hört man ja immer, wenn man dann auch die Nachbarn fragt und wieder irgendwelche Medienberichterstattung kommt. Diesen Satz darf es einfach nicht mehr geben. Und ich glaube, das zeigt natürlich ja auch die Vielfalt, ist eigentlich ein positives Wort, derer, die sich auch an Sie wenden, an das Projekt. Das ist ja vom hochgebildeten Menschen über auch intelligenzgeminderte Menschen breit die Gesellschaft. Menschen, die tolle Jobs haben, andere, die wieder eben vielleicht Hartz-IV-Empfänger sind, einfach, das ist doch tatsächlich so, oder liege ich da falsch?
Nein, da liegen Sie vollkommen richtig, das stimmt. Da spiegelt sich die gesamte Breite der Gesellschaft wieder. Das betrifft insbesondere die Breite der Verteilung von pädophilen Sexualpräferenzen in der männlichen Allgemeinbevölkerung. Da haben Sie genau dieselben Verknüpfungen mit anderen Merkmalen wie bei der Heterosexualität. Auch da haben Sie unterschiedliche Persönlichkeitsverfasstheiten, unterschiedliche Intelligenzverfasstheiten. gerade unterschiedliche soziale Herkunftsfelder. Genau das finden wir eben auch bei den Menschen mit pädophiler Neigung.
Was würden Sie sagen, ich meine, wenn man jetzt so 15, 16 Jahre zurückschaut, dieses Therapieprogramm gab es da noch nicht. Was ist heute durch diese Therapieform möglich, was vor 15 Jahren noch nicht möglich war?
Also wir haben eine sehr gute Diagnostik entwickelt. Wir können bei Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, sehr genau sagen, wie die Präferenzstruktur ist und wie wir ihnen helfen können. Wir haben eine gute Beeinflussbarkeit der Risikofaktoren erreicht, also derjenigen Aspekte, die dazu beitragen würden, dass es zu Übergriffen kommt oder zu der Nutzung von Missbrauchsabbildungen. Und wir haben eine gute Grundlage erarbeitet, um uns den neuen Herausforderungen auch zu stellen. Und die sind ja erheblich. Das ist ja das, was wir in den letzten Jahren dazugelernt haben. Die Ausdehnung im Internet, also nicht nur was die Verfügbarkeit von Missbrauchsmaterialien betrifft und deren leichte Erreichbarkeit und letztlich auch anonyme Nutzung im Darknet beispielsweise, sondern die hochproblematischen Enthemmungsmechanismen, die wir auch sehen im Internet, die beim Grooming von Kindern eine Rolle spielen, wo ganz gezielt auch Kinder gesucht werden, die Probleme haben zu Hause, die auf der Suche sind nach Freunden, die emotionale Zuwendung brauchen. Und wir sehen, dass immer mehr das Internet dafür einen Raum schafft und zusätzlich gekennzeichnet ist durch diese Enthemmungsmechanismen. Das heißt, das Verhalten wird in einer Weise ausgesteuert online, was offline so nie stattfinden würde. Und das erklärt einerseits eben den Zugang zu Kindern durch erwachsene Täter und die wachsenden Zahlen, die wachsenden Opferzahlen auch.
Ja, ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen klar zu machen, dass das eben nicht nur im Virtuellen passiert, sondern dass natürlich dahinter auch tatsächliche Übergriffe am Ende auch stehen können und dass aber eben auch ein virtueller Übergriff, ein Übergriff, eine Form der sexualisierten Gewalt ja auch ist, wenn ich eben ein Kind auffordere, bestimmte Dinge vor einer Kamera zu tun oder Ähnliches. Also das sind Sie da zufrieden auch mit der Rechtslage, auch mit der Bestrafung? Ich meine, auf der einen Seite arbeitet das Projekt ja auch mit Schweigepflicht, auf der anderen Seite natürlich mit der Thematik, geht es darum, für seine Taten auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ich meine, das ist auch, glaube ich, das Entscheidende bei dem Projekt, dass das Gesetz, ich hoffe, ich zitiere richtig, ich habe sie irgendwann mal gesagt, das Gesetz muss sozusagen seine Härte ausschöpfen, wenn es zu Taten kommt. Und ist das ausreichend, unser Gesetzesrahmen aus Ihrer Sicht?
Also zum einen ist aus meiner Sicht kein Widerspruch zu sehen zwischen Präventionsangeboten, die wir vorhalten für Menschen, die sich helfen lassen wollen, und der klaren Anwendung der Rechte, der Gesetze, wenn jemand gegen diese verstößt. Und da bin ich eindeutig dafür, dass man hier die Maßnahmen, die vorgesehenen, auch ergreift. Und ich bedauere, dass das zum Beispiel bei Verfahren gegen Nutzer von Missbrauchsabbildungen mit sehr schleppendem Tempo nur erfolgt. Also dass die eigentlich vorgesehenen Rechtsräume nicht so beschritten werden, wie man das sich wünschen würde. Also eine schnelle Ermittlung, eine Hauptverhandlung gegen Betroffene, damit einfach das Signal deutlich wird, die Gesellschaft möchte nicht, dass das stattfindet und hat deshalb diese Gesetze geschaffen. Die werden auch konsequent umgesetzt. Und da, glaube ich, ist ziemlich viel Handlungsbedarf. Also meine Sorge geht weniger in Richtung härtere Gesetze, sondern zügige Umsetzung der bestehenden Gesetze. Und dafür bräuchte man eine bessere Ausstattung der Ermittlungsbehörden, damit hier wirklich zum Beispiel im Internet zügig erkannt wird, wo werden Straftaten begangen und diese dann auch strafverfolgt werden. Und das ist derzeit eindeutig, sagen wir mal, sehr, sehr schlecht, der Zustand. Beunruhigend schlecht in meinen Augen, mit Verfahrensdauern bis zu 2 Jahren und dadurch einer sehr geringen Abschreckungswirkung.
Sie haben ja das Internet, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, einen Artikel geschrieben, der mich sehr beeindruckt hat. Die Zukunft einer Pandemie, sexueller Kindesmissbrauch als weltweite Herausforderung. Ich glaube, das spielt genau auf diesen Themenkomplex des Internets an. Vielleicht machen Sie noch mal deutlich, also ist es wirklich so schlimm, was da so im Internet passiert?
Also ich kann mich kaum mehr steigern. Ich halte es für sehr dramatisch. Die Zahlen an Übergriffen weltweit, und zwar jetzt offline, also sexuellen Missbrauch von Kindern, sind ja schon erschreckend hoch. Und sie besagen eindeutig, dass in jedem Land, in jeder Kultur das Problem anzutreffen ist. Wir haben unterschiedliche Anzeigenbereitschaften. Sie sind beispielsweise in Indien äußerst gering ausgeprägt oder auch auf den Philippinen. Das sind Länder, mit denen wir kooperieren. Insofern haben wir da mehr Einblicke. Das ist ein Ausmaß, was gestattet, dass wir hier eine Global Health Problematik vor uns haben. Denn man muss sich ja eins klar machen. Das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst, dass sexueller Missbrauch, und der findet ja zur Herstellung von Missbrauchsabbildungen auch statt, der hat Langzeitfolgen, die wir immer besser kennen. Also wir verstehen immer besser, was das bewirken kann, und das sind eben psychische und psychosomatische Erkrankungen, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind ganz ernstzunehmende Belastungen über das ganze Leben, und das ist, wenn man jetzt an die nachkommenden Generationen denkt, höchst beunruhigend, einmal das Ausmaß und dann diese ungebremste Entwicklung im Internet. Und hier ist jetzt doch die Analogie insofern plausibel, als dass man sagen kann, das Ganze geschieht eben durch Kontakt über Menschen. Die sind sozusagen die Verursacher. Wir müssten dann, wenn man einen Vergleich zu der Pandemie zieht, müsste man die Verursacher adressieren mit Maßnahmen, was wir ja tun mit unseren Präventionsangeboten. Aber das reicht ja nicht. Man muss die Übertragungswege sich anschauen. Das wäre das Internet. Da haben Sie ja eine unglaubliche Verbreitung dieser Materialien. Sie erreichen ja immer mehr Menschen, die das dann sehen und dadurch den Missbrauch fördern. Durch das Betrachten geschieht das ja, dass sie das fördern. Und dann ist in einer Pandemie logischerweise immer große Zuwendung für die Opfer und die Verhinderung von Langzeitfolgen. Also man müsste in diesen drei Feldern sehr konzentriert vorgehen, um das Problem zunehmend einzudämmen. Und das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe eher, dass die einen eben sich um Opfer kümmern und dann auch etwas skeptisch hinüberschauen zu denjenigen, die Präventionsangebote für die Verursacher vorhalten. Statt das alles als ein zusammenhängendes Ganzes, ein Mosaiksteine zu sehen, die insgesamt dann dazu beitragen können, die Problematik einzudämmen.
Da kann ich sagen, das war ja genau der Grund, warum die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel uns 2005 auch entschieden haben. An der Stelle darf ich das dann auch ganz bewusst sagen, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, einfach nur über das Dunkelfeld, das Große zu sprechen und nichts darin zu tun. Und ich glaube, heute muss man Kinderschutz eben aus allen Blickrichtungen betrachten. Auf der einen Seite natürlich frühe Prävention in Kitas, in Schulen umsetzen, aber auf der anderen Seite natürlich eben auch die Verursacher dieser ja am Ende auch lebenslangen Folgen für Kinder, auch zumindest diejenigen zu erreichen, die es gerne möchten. Und das war für uns einfach ein logischer Schritt, als Kinderschutzorganisation genau aus diesem Grund uns damals wie heute und auch immer noch ihm als Partner in dem Projekt Kein Täter werden auch zu engagieren. Das war jetzt der kleine Werbeblock für uns selbst, aber auch aus vollem Herzen, weil ja die Thematik geht weiter. Ich glaube, Sie haben es auch irgendwann mal gesagt, sowohl die Opfer, aber eben auch die Täter wachsen nach. Und es ist ein fortwährendes Thema, um das wir uns kümmern müssen. Und das eben nicht mal in Anführungsstrichen schnell weggeimpft werden kann, sondern es ist ein sehr komplexer Ansatz, den ja auch das Projekt verfolgt. Aber von daher bin ich da sehr dankbar, dass Sie den Weg gehen und wir ihn, soweit wir können, unterstützen können. Das soll jetzt aber noch kein Schlusswort gewesen sein, weil mich hat natürlich auch bei Ihrem Artikel eine Sache noch interessiert. Natürlich vielleicht auch erste Ideen und Ansätze, was man tun müsste. Natürlich, ich glaube, die Ermittlungsbehörden mit viel mehr Ressourcen auszustatten, ist das eine. Aber ich will auch so ein bisschen auf die Haltung in der Gesellschaft vielleicht mal eingehen. Es gibt ja diesen Satz, Gelegenheit macht Diebe. Ist es so, dass es hier Gelegenheit macht Täter auch im Internet bedeutet, dass ich sage, ach, das ist ja frei verfügbar, das Material, und ich näher mich so langsam auch mal an. Ich gucke mir das mal an. Vielleicht konsumiere ich normalerweise Erwachsenenpornografie zum Beispiel. Auch jetzt werde ich mal ein bisschen jünger. Wie ist das? Verändert sich das? Und was resultiert dann daraus am Ende?
Also ganz eindeutig, die Übertragungswege müssen uns viel mehr interessieren. Und hier bin ich für ordnungspolitische Maßnahmen, rechtspolitische Vorgehensweisen, dass man Zugriff erhält und das steuern kann. Sie haben völlig recht. Die Zahlen sagen es ja auch. Wir haben ja bei den Nutzern von Missbrauchsabbildungen immer mehr junge Menschen, Jugendliche, wo wir doch annehmen müssen, dass die meisten in der Entwicklung sind, also wo sich die Präferenzstruktur erst noch manifestiert, die einfach interessiert sind, was gibt es so. Das sind jetzt keine Sammler dieser Materialien, sondern die wollen das sich mal anschauen, neben allen anderen Angeboten auch dieses nutzen. Und das zeigt schon, hier sind zwei Dinge verschoben. Zum einen ist es außer jeder Kontrolle, was im Netz alles eingestellt werden kann. Das muss sich ändern. Das geht ja nur international und durch rechtspolitische Maßnahmen. Und zum anderen müssen wir uns ja mal klar machen, dass Kinder freien Zugang haben zu allen Materialien. Das ist ja schon gesetzlich nicht erlaubt. Wir haben ja den Paragraph 184 StGB, da ist die Verbreitung von pornografischen Materialien an Kinder verboten. Und wir wissen den Zahlen zufolge, dass sehr viele Kinder diese Materialien trotzdem sehen können. Es gibt also hier einen ungehinderten Zugang, und das wäre der nächste ordnungspolitische Schritt, dass man einen Altersnachweis bei der Nutzung dieser Bilder führen muss. Das gefällt natürlich vielen Männern nicht, vielen Menschen, die Pornografie nutzen. Aber wenn man jetzt Kinderschutz ernst nimmt, dann müsste man auch dafür sein und sich dafür einsetzen. Und zum anderen sollten eben auch technologisch die Möglichkeiten erweitert werden, um Kinder davor zu schützen, in diesen Enthemmungsmechanismen von sich Dinge preiszugeben, die sie besser nicht preisgeben sollten. Das wäre ja auch durch technische Maßnahmen möglich. Also hier könnte man bei diesen Übertragungswegen doch viel tun, aber man würde sich mit einer großen Macht anlegen, die also eine hohe wirtschaftliche Kraft hat und wo viele auch zurückschrecken, weil sie eben die Freiheit des Internets gefährdet sehen.
Na, ich glaube, da reicht nicht, wenn man auf eine Webseite kommt, die Frage nach, bist du 18 oder nicht, mit Ja oder Nein zu beantworten. Welches Kind wird da auf auf den Button drücken? Nein, ich bin noch keine 18. ich glaube, da brauchst wirklich auch clevere digitale Lösungen. Und ja, das ist natürlich auch, da müssen mehrere Bretter gebohrt werden, bis das dann am Ende auch gut funktioniert. Ja, was Gibt's noch zu kein Täter werden zu sagen? Quo vadis kein Täter werden? Wie geht's weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Wir sind ja jetzt aktuell in Deutschland 11 oder 12 sexualmedizinische Ambulanzen aktiv, neben der Charité sozusagen in Berlin. Es gibt, Sie haben es vorhin angesprochen, natürlich auch internationale Kooperationen. Und ich glaube, da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass hier weltweite Innovation einfach auch betrieben wird. Ich erinnere mich, kein Täter werden oder das Dunkelfeldprojekt ganz am Anfang, auch wo Sie Gespräche in Amerika geführt haben, wo wahrscheinlich ein solches Programm überhaupt nicht möglich wäre. Ist das so?
Ja, das ist richtig. Sie haben in jeder Hinsicht recht. Zum einen in Deutschland wollen wir die Verstetigung erreichen. Das heißt, letztlich dieses Angebot ins Gesundheitssystem implementieren. Da haben wir den ersten Schritt schon geschafft durch das Modellvorhaben, das wir im Moment durchführen, das die Krankenkassen finanziert, also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Da sind wir sehr dankbar für diese Entwicklung. Aber ich sagte ja bereits, wir haben hier ein internationales Problem vor uns. Das heißt, wenn in anderen Ländern Missbrauchsabbildungen genutzt werden und keine Angebote bestehen, wo behandlungswillige Nutzer das unterlassen möchten, dann hat das auch Auswirkungen auf die Angebotsseite weltweit. Insofern sind wir sehr engagiert, in anderen Ländern ähnliche Präventionsangebote aufbauen zu helfen. Wir sind gerne bereit, unsere Erfahrungen hier weiterzugeben. Es gibt ja mittlerweile Deutsch und Englisch unser Therapiemanual. Das ist also publiziert und verfügbar. Und wir führen Trainingskurse für Therapeuten durch. Das machen wir zurzeit für Schweizer Kollegen. Das haben wir vor, für australische Kollegen anzubieten. In Indien findet das statt. Das sind also Dinge, die wir auf jeden Fall weiter entwickeln möchten. Und hierzu bedarf es dann natürlich, das ist unsere nächste Aufgabe, auch eines internationalen Zusammenschlusses. Also wir müssen das sichtbar machen, dass es diese Möglichkeiten gibt und möglichst viele Kooperationspartner werben, die das dann auch in ihren Ländern unterstützen und verbreiten.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ich wünsche mir einen Perspektivwechsel in Deutschland, und zwar in dem Sinne, dass man breiter das Problem erfasst, dass man den Umfang erkennt, dass man die Folgen richtig einschätzt und dementsprechend auch bereit ist, Ressourcen in dieses Feld zu geben, um sowohl die Verursacher zu adressieren mit präventiven Maßnahmen als auch die Übertragungswege. Betrifft das Internet, das betrifft aber auch Institutionen, wie zum Beispiel die Kirche, zu adressieren und um Opfer die Hilfen zu geben, die sie brauchen, damit es nicht zu Langzeitfolgen kommt. Und in allen diesen Feldern gibt es Ideen, gibt es Vorerfahrungen, gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Das kann man alles sehr gut ausbauen und das müsste eben einen Zusammenklang ergeben, so wie wir das jetzt auch gelernt haben, dass das mit Blick auf Pandemien möglich ist. Da würde ich mir wünschen, dass ein ähnlicher Ruck durch die Gesellschaft geht, um eben für die nachwachsende Generation die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen zu schaffen.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Professor Bayer, für dieses wirklich sehr aufschlussreiche und tolle Gespräch. Liebe Hörerinnen unseres Kinderschutz Podcasts. Wir konnten hoffentlich ganz wertvolle Einblicke gemeinsam in diese facettenreiche Thematik geben. Die ein oder andere Schublade, glaube ich, haben wir auch öffnen können. Und ich hoffe natürlich, dass das Richtige für Sie dabei war. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.